Ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst auch von mir. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein und euch alle zu sehen. Sehr schön. Eine Vorbemerkung zur Präsentation. Ich habe sie als PowerPoint mitgebracht und sie ist ein bisschen jetzt verunglückt, dadurch, dass hier kein PowerPoint auf dem Rechner ist. Also, wenn es euch ein bisschen komisch vorkommt, aber es wird alles zu lesen sein. Für den heutigen Tag ist uns vorgeschlagen, dass wir aus Jeremia 31 einige Verse betrachten zur Predigt. Und ich habe daraus die Verse 31 und 33 ausgewählt und noch dem hinzugefügt einen Text aus dem Hesekiel-Buch, Kapitel 36, Vers 26 und 27. Und das Thema der Predigt ist ein neues Herz und ein neuer Geist. Aus Jeremia 31, 31 und 33. Gebt Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Und als Ergänzung aus Hesekiel, Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ein fantastisches Bild wird uns hier vor Augen gemalt. Es soll möglich sein, dass wir Menschen ganz anders leben können. Die Auflehnung gegen Gott hört auf. Wir werden die Gebote Gottes wirklich halten, und zwar nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit der Tat. Und das geschieht alles aus innerem Antrieb. Wir Menschen tun einfach, was Gott will. Wir tun das von Herzen. Ein fantastisches Bild ist das. Doch wir merken, eigentlich ist das unmöglich. So etwas kann nur ein völlig anderer Mensch, nur ein neuer Mensch kann so leben, wie Gott es gefällt. Ein neuer Mensch muss her. Der neue Mensch. Das war und ist der Traum vieler Erneuerer auf dieser Erde. Viele wollten schon den neuen Menschen machen, keiner hat es bisher geschafft. Das Bild vom neuen Menschen ist also ein fantastischer Traum. Und dahinter steckt die Sehnsucht nach einer wirklich guten Welt. Da sollen Gerechtigkeit und Brüderlichkeit herrschen. Bleibt der neue Mensch ein Traum? In den Bibeltexten spricht Gott davon, dass es den neuen Menschen geben soll. Wie stellt Gott sich das vor? Wir könnten uns jetzt in den Gedanken flüchten, dass es den neuen Menschen erst im Himmel geben wird. Der neue Mensch sei gar nicht für das Diesseits gedacht, sondern für das Jenseits. Die Jahreslosung für dieses Jahr scheint in diese Richtung zu gehen. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wir finden dieses Versprechen Gottes im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Es ist das vorletzte Kapitel dieses aufregenden Buches und das beginnt mit den Worten, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ein paar Verse später lesen wir dann den Satz unserer Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu. Aha, so könnten wir denken. Das gilt also gar nicht für heute, das gilt erst für die Zeit, wenn Himmel und Erde vergehen werden. Ist das so? Gilt dieses Versprechen Gottes tatsächlich nur erst für später, vielleicht sogar für ein später in ganz, ganz, ganz ferner Zukunft? Nein, so ist das nicht. Es ist doch vielmehr so, dass es für Gott typisch ist, dass er Neues erschafft. Das ist sein Markenzeichen. Er ist der Neumacher. Gott ist der Neumacher. Wir brauchen nur in der Bibel zu blättern und da entdecken wir das auf fast jeder Seite. Wir lesen es immer wieder, Gott schafft Neues und das fängt ja bereits bei der Schöpfung an. Das fängt schon bei der Schöpfung ganz am Anfang an. Da macht Gott etwas, das es vorher nicht gab. Das ist völlig anders. Das ist völlig neu. Denn Gott ist der Neumacher. Gott hat sich das sehr gut ausgedacht. Und am Anfang war ja auch alles gut. Die Schöpfung war gut. Die Gemeinschaft der Menschen untereinander. Auch die Beziehung zu Gott war gut und in Ordnung. Alles war am Anfang sehr gut, doch wir Menschen, wir haben es vermasselt. Und was macht Gott? Er fängt immer wieder neu mit uns Menschen an. Er erlaubt uns immer wieder Neuanfänge. Immer und immer wieder hat Gott das so gemacht. Und auch wir Menschen sind hartnäckig, wir vermasseln es immer wieder. Und da lässt Gott durch seine Propheten dieses ganz andere verkündigen, hier nochmal aus Hesekiel 36, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Gott will wieder etwas ganz Neues schaffen, etwas, das es vorher nicht gab, denn Gott ist der Neumacher. In der Menschwerdung Jesu ist das schließlich Realität geworden. Seitdem können wir Menschen neu werden. Jesus beschreibt auch, wie das geschieht in Johannes 3. Nur wer von oben her, also von Neuem geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Wir können also nur neu werden, wenn Gott das durch seinen Geist in uns vollbringt. Und das genau das will er ja tun, denn Gott ist der Neumacher. Der Apostel Paulus hat das ganz präzise so ausgedrückt in 2. Korinther 5. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Es ist also keine Renovierung, sondern eine Neuschöpfung. Die Verheißungen aus dem Alten Testament sind also bereits heute Realität geworden. Wer ein Leben mit Jesus Christus begonnen hat, ist eine neue Schöpfung. Die Frage ist nur, sind wir erneuerte Menschen? Bin ich ein erneuerter Mensch? Bist du ein erneuerter Mensch? Es genügt ja nicht, dass wir nach Christus leben. So machen wir ja unsere Jahreszahlen nach Christus. Es genügt nicht, Mitglied einer Kirche zu sein. Auch christliches Handeln ist zu wenig. Das Einhalten von Regeln und Riten reicht nicht aus. Alles äußere Tun ist völlig unzureichend, denn Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Wir brauchen eine geistliche Herztransplantation. Das versteinerte Herz, das sich gegen Gott und Menschen hart gemacht hat, soll heraus. Und das neue Herz, das für Gott lebt, soll hinein. Wenn es um das Herz in der Bibel geht, dann ist damit nicht die Pumpe gemeint, die wir in uns haben. Dann geht es um ein geistliches Herz. Und das ist das Zentrum unserer Gefühle und unserer Gedanken und unseres Willens. Es muss also innen etwas bei uns passieren, geistlich innen, in uns. Wir brauchen ein neues Herz, das für Gott schlägt. Wir brauchen einen neuen Geist, der zuallererst auf Gott ausgerichtet ist und der nun unser Leben bewegt. Wir haben davon gesungen gerade. Und ich hoffe, ihr habt es mit vollem Bewusstsein gesungen. Aber ist das bei uns tatsächlich der Fall? Eigentlich sollte das doch bei jedem so sein, wenn er ein Leben mit Jesus Christus begonnen hat. Wer sich dafür entschieden hat, bei dem sollte diese geistliche Herztransplantation tatsächlich passiert sein. Doch offenbar geht das nicht automatisch. Offensichtlich gibt es das auch unter uns, dass eine geistliche Herztransplantation noch nicht vollständig ist. Viele Christen behalten ein Stück versteinertes Herz in sich. Und manch einen stört das noch nicht einmal. Manchmal ist sogar jemand so richtig verliebt da drin. Bei manchen Christen ist die Bekehrung also auf halbem Weg stehen geblieben. Sie haben zwar aus vollem Herzen Ja gesagt zur Vergebung ihrer Schuld, zur Erlösung, zur Rettung vor der ewigen Verlorenheit, für die Fahrkarte zum Himmel, aber dann ging es nicht weiter. Und so haben sie Teile ihres alten Lebens in das neue Leben mit Jesus Christus übernommen. Und das kann man sehen. Ein paar Beispiele dazu. Da ist zum Beispiel der zornige Mensch. Der war schon vor seiner Bekehrung zornig, aber er hat das nicht abgelegt und sich hier vom Heiligen Geist auch nicht erneuern lassen. Er ist weiter zornig, aber er nennt das jetzt heiligen Zorn. Oder da ist der unduldsame Mensch, das war ja schon vor seiner Bekehrung, doch statt das als Schuld zu erkennen und sich erneuern zu lassen, ist er jetzt weiter unduldsam, etwa gegen Nichtchristen oder auch gegenüber Christen, die nicht seiner Meinung sind, die also anders denken und leben als er. Oder da ist der herrschsüchtige Mensch. Und er will auch jetzt als Christ weiter herrschen, aber er macht das mit falschen Mitteln. Er macht Leute von sich abhängig, er übt massiven Druck aus, macht ein schlechtes Gewissen und verschleiert das alles noch als ein geistliches Geschehen. Oder da ist der kritiksüchtige Mensch. Und statt sich diesen unseligen Kritikgeist von Gott austreiben zu lassen, kritisiert er munter weiter. Jetzt aber mit einer scheinbar christlichen Einfärbung, vielleicht auch mit den ihm passenden Bibelstellen garniert. Oder da ist derjenige, der immer schon seinen eigenen Weg ging, einordnen und unterordnen, war noch nie was für ihn, auch vor seiner Bekehrung nicht. Und jetzt will er sich auch in der Gemeinde nicht einordnen und unterordnen, sondern er will seine eigenen Ideen durchsetzen. Oder da ist der, der schon vor seiner Bekehrung schlecht mit seinen Mitmenschen auskam. Jetzt geht das weiter. Und er versucht das jetzt mit christlichen Feindbildern. Und diese armen Geschöpfe, die er sich dann aussucht, werden dann schlecht gemacht oder verspottet oder als Ungläubige gar abgestempelt. Aus dem komischen Kauz wird ein christlicher komischer Kauz, aus dem Fanatiker wird ein christlicher Fanatiker, aus dem Fundamentalisten wird ein christlicher Fundamentalist, auch von dem, der immer schon im Mittelpunkt stehen wurde, wird dann eben ein christlicher, der immer schon im Mittelpunkt stehen will und so weiter und so weiter. Und so laufen wir dann Reklame für Jesus. Das ist eine echte Anti-Werbung. Halbe Bekehrungen sind ein ganzer Unsinn. Gott will uns ganz neu machen. Der Heilige Geist will in uns wirken und bis in die tiefsten Schichten unserer Persönlichkeit hinein. Wer etwas aus seinem alten Leben in das neue Leben hinüber retten will, bei dem ist die Bekehrung auf halbem Wege stehen geblieben. Doch woran erkennen wir, ob wir wirklich erneuerte Menschen sind? Der Prophet sagt im Auftrag Gottes: Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Erneuerte Menschen sind also erkennbar. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir leben nach Gottes Ordnungen. Wir achten auf Gottes Gebote und befolgen sie. Wenn Gottes Geist in uns lebt, dann sind Gebote für uns nichts Aufgezwungenes. Wenn unser Herz erneuert ist, dann ist Gottes Wille nichts Fremdes für uns. In der Bibel finden wir ja viele Stellen, wo uns Ermahnungen mit auf den Weg gegeben werden. Dort wird uns gesagt, wie wir unser Leben gestalten sollen, dass es Gott gefällt. Die Frage ist, sind solche Ermahnungen nicht überflüssig, wenn wir ein neues Herz und einen neuen Geist haben? Offensichtlich nicht. Wir brauchen die Ermahnungen. Denn wir leben inmitten einer Welt, die ganz anders lebt, als Gott sich das für uns Menschen vorgestellt hat. Wir Christen werden tagtäglich von dem krankmachenden Lebensstil unserer Umwelt infiziert und beeinflusst. Und deshalb brauchen wir die Ermahnungen. Sie sollen das freisetzen und freilegen, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir werden dadurch in unserem christlichen Lebensstil gefördert und bestärkt. Wenn es nötig ist, werden wir korrigiert, manchmal auch massiv korrigiert. Wir werden auf die richtige Spur gesetzt. Woran erkennen wir, ob wir erneuerte Menschen sind? Woran erkennen wir, ob wir ein neues Herz und einen neuen Geist haben? Bei erneuerten Menschen regt sich normalerweise das Gewissen, wenn etwas im eigenen Leben nicht in Ordnung ist. Der Prophet Jeremia hat ja im Auftrag Gottes es so formuliert, dass Gottes Gesetz in Herz und Gewissen geschrieben ist. Das Gewissen meldet sich also, wenn wir nicht so leben, wie Gott es will. Das betrifft erstens unsere Beziehung zu Gott. Wann müsste sich da unser Gewissen melden? Zum Beispiel, wenn wir halbherzig sind, wo es um Gott und seine Angelegenheit geht. Oder wenn wir zwar an unserer Arbeitsstelle unser Bestes geben, aber für die Gemeinde, da ist noch das Zweitbeste oder Drittbeste immer noch gut genug. Wenn zum Beispiel für uns persönlich etwas nicht mehr gut genug ist, aber wir können es immer noch in der Gemeinde unterbringen. Wenn zwar für uns selbst und unsere Familie wir Opfer bringen, aber wir speisen Gott mit weniger ab. Wenn wir lau sind oder lässig oder passiv oder lustlos oder gleichgültig, dann müsste sich unser Gewissen melden. Das Gewissen meldet sich also, wenn wir nicht so leben, wie Gott es will. Das betrifft zweitens unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wann müsste sich unser Gewissen dann melden? Jesus gibt uns eine wunderbare Anleitung, wie wir leben sollen. Er sagt in Johannes 13: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Mit der Liebe wächst die neue Schöpfung in uns. Was heißt das konkret? Wir bauen keine Mauern gegen unsere Mitmenschen. Wir bauen vielmehr Brücken zu ihnen. Wir wenden uns nicht von unseren Mitmenschen ab, sondern wir wenden uns vielmehr ihnen zu, auch den Schwierigen, auch den Labilen, auch den Mühseligen. Wir vergeben den anderen, wenn sie schuldig an uns geworden sind, und wir bitten auch um Vergebung, wenn wir an ihnen schuldig wurden. Wir zeigen niemandem die kalte Schulter, sondern wir sehen jeden freundlich und ehrlich und offen an. Denn jeder Mensch ist Gottes geliebtes Geschöpf. Wir reden freundlich mit unserem Gegenüber und wir vermeiden es, negativ hinter ihrem Rücken über sie herzuziehen. Unsere Haltung ist von Liebe geprägt, unser Reden orientiert sich an der Liebe, unser Tun wird von der Liebe geprägt. Wir wollen lieben wie Jesus. Und dafür steht uns nun Gottes Geist zur Verfügung. So beschreibt es Paulus in Epheser 4. Lasst euch in eurem Denken ständig erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Wir müssen es also nicht alleine schaffen. Das Neue wächst bereits heute aus der Liebe, die Jesus uns schenkt, und der Heilige Geist hilft uns dabei, indem er unser Denken ständig erneuert. Die Erneuerung unseres Denkens ist eine Metamorphose, also eine völlige Umgestaltung, so wie aus einer unscheinbaren Raupe ein wunderschöner Schmetterling wird. Das kann natürlich kein Mensch machen. Das kann allein Gott schaffen. Und er will es tun. Er wird uns nach und nach völlig umgestalten, bis wir einmal in Gottes ewiger Herrlichkeit völlig neu sind. Siehe, ich mache alles neu. Die Erneuerung geschieht übrigens lebenslang. War das Bild eben nicht zeitig genug da von dem Schmetterling, von der Metamorphose. Die Erneuerung geschieht übrigens lebenslang. Sie hört niemals auf. Täglich sollten wir Gott bewusst und ehrlich bitten, uns zu erneuern. Etwa mit diesen Worten. Vater im Himmel, bitte erneuere mich so, wie du es willst. Gestalte mich so, dass ich Jesus immer ähnlicher werde. Verändere mich. Zeige mir, was ich aus meinem Leben entfernen muss. Und zeige mir auch, was ich neu lernen soll. Ich möchte mich ganz bewusst darauf einlassen. Bitte hilf mir durch deinen Geist, dass ich das Erkannte dann auch mit aller Kraft in die Tat umsetze. Amen.